Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Herr Jesus, komm du jetzt in unser Herz, öffne du unser Herz für dein Wort, für das, was du uns jedem Einzelnen von uns jetzt zu sagen hast, dass wir hören und glauben und vertrauen und mitnehmen und dann leben, was du uns zeigen willst durch dein Wort. Jetzt schenk du uns deinen Geist, dass wir das, was du uns zu sagen hast, aufnehmen und dass ich das, was ich zu sagen habe, auch so sage, wie es dir gefällt. Amen. Ja, liebe Gemeinde, mit manchen Bibeltexten geht es manchmal wie mit den Straßenstrecken, die man meint, wie seine Westentasche zu kennen. Man kann leicht was übersehen. Mir jedenfalls geht es so. All die Jahre habe ich unzählige Predigten an Weihnachten gehört oder auch selber gehalten. Aber immer wieder ist mir ein anderes Detail der Weihnachtsbotschaft in irgendeiner Weise ganz neu erschienen. Heute in der Christnacht wollen wir auf einen Textabschnitt aus dem Evangelisten Matthäus hören. Ich lese uns erst einmal vor, Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. Es ist die Weihnachtsgeschichte nach Matthäus. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Ist Ihnen das einmal aufgefallen? In keinem bekannten Weihnachtschoral kommt Josef vor. Wenn man einmal von den eher volkstümlichen Weihnachtsliedern wie Josef, lieber Josef, mein oder ihr Kinderlein kommet, absieht. Es wird Zeit, dass wir uns Josef einmal näher ansehen. Auch in den künstlerischen Darstellungen findet man Josef zwar gemalt, aber meist steht er hinter Maria und der Krippe irgendwo im Schatten. Jedenfalls ist es so, dass wir Josef auf unserer bekannten Hausstrecke der Weihnachtsgeschichte leicht übersehen. Sicher, wir wissen, Josef wird für das Kind sorgen, das seine geliebte Maria unter solch wunderlichen Umständen zur Welt brachte. Er ist schließlich ein frommer und ein rechtschaffener Mann. So oder so ähnlich lebt Josef auch in unserer Vorstellung. Aber Matthäus wusste wohl schon, warum er uns hier in dieser kurzen Geschichte einen ganz anderen Josef bekannt macht. Für einen Moment steht Josef ganz im Mittelpunkt der Weihnachtsgeschichte. Josef stellt sich heraus als ein Mann, der sehr genau auf Gottes Wort hört. Er zeigt sich als ein Mann des Glaubens, der aber mit beiden Beinen in der Welt steht. Und er erweist sich als ein Mann des stillen Gehorsams gegen Gott. Erstens, Josef ist ein Mann des Hörens. Wer den Bericht des Evangelisten Matthäus liest, findet zuerst einen ausführlichen Stammbaum vor, einen ganz langen Stammbaum sämtlicher Geschlechter Israels. Stammbäume sind für uns ja meist eher langweilig, wenn sie nicht die eigene Ahnenreihe zeichnen. Aber hier geht es um die Ahnenreihe Jesu. Man überliest sie oft auch in der Bibel. Das ist nun wirklich kein sehr erlauchter Stammbaum, der uns da von Jesus mitgeteilt wird, wenn man ihn nach menschlichen Maßstäben betrachtet. Aber Gott erwählt nicht nach menschlichen Gesichtspunkten. Und wer die Heilsgeschichte des Alten Testaments einigermaßen kennt, weiß, dass Gott auf den meist krummen Linien seiner Leute hat gerade schreiben müssen. Seine Gedanken und seinen Wille bleiben uns oft unbegreiflich. Dieser schier endlose männliche Geschlecht, diese Geschlechterreihe, zeigt vier Unterbrechungen, die mit den Namen von vier Frauen verbunden sind. Da ist zunächst einmal Tamar, die ihren eigenen Schwiegervater zum Beischlaf verführte. Dann die Rahab von Jericho, eine damals stadtbekannte Hure, die aber durch Gottes Gnade zum erwählten Volk gehören durfte. Danach Ruth, die den Obed, den Großvater König Davids, gebar. Sie war gar keine Israelitin, sondern eine volksfremde Moabiterin, eine Heidin. Und schließlich noch Bathseba, die sich von König David zum Ehebruch verführen ließ und so auch zu einer Stammmutter Jesu wurde. Am Ende dieser Reihe steht Maria, die zweifellos reine und unbescholtene Jungfrau, die Verlobte des Josef. Josef war ein nüchterner Mensch. Er kannte seine Herkunft sehr genau. Mit seiner Familie war nicht viel Staat zu machen, mal abgesehen davon, dass sie auch aus dem Stamm Davids stammte. Herr, dass du mich dennoch liebst, ist einzig und allein deine große Barmherzigkeit, mag Josef oft gebetet haben. Und dass du mich mit Maria, die ich über alles liebe, zusammengeführt hast, ist dein größtes Geschenk an mich. Ich sehe darin ein Zeichen deiner unendlichen Güte, so mag Josef Gott gedankt haben. Und so hörte Josef schon sehr genau hin, als Gott ihm antwortete und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Es ist keineswegs selbstverständlich, dass ein Mensch die Stimme Gottes hört, wenn sie zu ihm spricht. Welche der vielen Stimmen, die auf uns eindringen, soll die Stimme Gottes sein? Vielleicht stellst du dir diese Frage ja auch manchmal. Wer redet denn jetzt mit mir? Redet Gott mit mir? Gibt Gott mir die Antwort, die ich jetzt brauche, auf die ich warte? Menschen träumen doch auch alles Mögliche, auch von Engeln. Aber Josef lebte mit Gott. Josef hatte ein offenes Ohr für das stille Reden Gottes. Und er hörte auch sehr genau heraus, was Gott damit sagen wollte. Die sauberste Lösung wäre gewesen, sich von Maria zu trennen. Aber Josef hörte zu, ohne an sich selbst zu denken. Wer Gottes Stimme wirklich hört, der hört ausschließlich Gottes Stimme und nichts anderes. Der nimmt Abstand von seinen Wünschen und seinen Vorstellungen, seinen Ideen, seinem Wollen, sondern der fragt schlicht und einfach danach: Gott, was willst denn du? Was hast du für Gedanken über mich, über mein Leben, über das, was ich tun soll? Das allein bedeutet in einer solchen Stunde wirklich hören. Josef war ein Mann des Hörens. Wie ist es um dein Hören bestellt? Auf welche Stimmen hörst du am liebsten? Klar, wahrscheinlich zuerst auf die Stimmen, die deine Wünsche und Vorstellungen bestätigen. Und dann auf die Stimmen, die dir angenehme und erfreuliche Botschaften vermitteln. Oder auch die vertrauten Stimmen, die Stimmen der Menschen, die du liebst, denen du vertraust. Wie aber ist es um dein Hören bestellt, wenn sich alles in dir sperren möchte gegen die Botschaft des Verkündigers? Wenn es für dich etwa darum geht, vertraute Wege zu verlassen, völlig neue Schritte zu gehen, auf einem Weg, der noch ganz im Dunkeln liegt, von dem du überhaupt keine Ahnung hast, wo es weitergeht. Wenn es schlicht und einfach darum geht, Gott zu vertrauen, ohne zu sehen und ohne zu wissen, was dich da an der nächsten Wegbiegung erwarten wird. Einfach zu vertrauen. Gott, du machst es richtig. Zweitens, Josef ist ein Mann des Glaubens. Wir haben uns Josef als einen Mann vorzustellen, der mit beiden Beinen in der Welt und im Leben stand. Ein ganz nüchterner Mann. Immerhin hatte er ein Bauhandwerk gelernt. Er war Bauhandwerker. Auf dem Bau kann es roh und sehr derb zugehen. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, ich war auch Bauhandwerker. Ein kleines Bauunternehmen konnte er sein eigen nennen, das gehörte ihm. Und wie alle jungen Männer seines Formats freute er sich auf die Zukunft mit seiner Maria und auf die gemeinsamen Kinder, die irgendwann vielleicht seine Werkstatt mal unsicher machen werden, war er besonders gespannt. Da muss es ihn wie ein Schlag getroffen haben, als er merkte, dass seine Verlobte, mit der er doch noch überhaupt nichts hatte, ein Kind erwartete. Seine Verlobte, das heißt ein Mädchen von vielleicht 14 Jahren. Unerwartet Vater. Auch das noch. In der Familie Davids bleibt uns doch nichts erspart, siehe Batseba. So erlebt dieser kräftige Mann, der sicherlich fest zupacken konnte, der einiges schleppen konnte, einiges stemmen konnte, einen ungeahnten Schwächeanfall. Die Begegnung mit Jesus und sei es der noch Ungeborene, haut ihn glatt um. Josef spürt etwas davon, wie Jesus sein Leben vollkommen umkrempeln kann. Manche Nacht wird er dagelegen und voller Verzweiflung gegrübelt haben, wie er mit dieser schlimmen Sache fertig wird. Nach dem Gesetz hätte er Maria unverzüglich anklagen müssen. Er hätte zum Hohen Rat gehen müssen, sagen müssen, die Frau, die mir anverlobt wurde, ja, tut mir leid, die ist schwanger von jemand anderem. Und dann wäre sie gesteinigt worden. Das wäre nach dem Gesetz in Ordnung gewesen, nach dem Gesetz, das Gott dem Volk Israel gegeben hat. Aber das kam für ihn nicht in Frage. Sie heimlich zu entlassen, wörtlich heißt es eigentlich entlassen, nicht wie in der Lutherbibel verlassen, wäre darum hochanständig gewesen. Da tritt Gott in sein Grübeln hinein, mitten hinein. Du Josef, ich habe dir was anderes zu sagen. Als er das noch bedachte, heißt es hier, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und wo Gott wirkt, geht es nicht um Rechtschaffenheit oder Anständigkeit. Ist überhaupt interessant. Lesen Sie doch mal die ganze Bibel durch, so von Anfang bis Ende. Dann werden Sie das feststellen. In der Bibel geht es nicht um Moral und Anständigkeit. Das ist interessant, gell? Manche Leute glauben ja, ja, eigentlich das Christsein, das gehört, da gehört einfach so Anständigkeit dazu. Wo Gott eingreift, geht es ihm um das Heil der Menschen. Da geht es darum, dass Menschen heil werden, dass Menschen zum Ziel kommen. Es geht ihm nicht um äußere Anständigkeit. Wo Gott eingreift, da geht es ihm um das Heil der Menschen, nicht nur um das Heil Josefs, sondern das Heil der ganzen Welt. Mit einem Mal gehen Josef die Augen über das Wort Gottes. Ich lese uns noch einmal die Verse 21 bis 23 von diesem Abschnitt. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Dieses Kind ist kein Ausrutscher, sondern Gott tritt in ihm persönlich in diese Welt hinein. In seinem Sohn, der schon von Ewigkeit her bei ihm war. Der ist ja nicht erst jetzt entstanden, sondern der Sohn Gottes war von Ewigkeit her schon beim Vater. Dieses Ereignis ist in seiner Qualität wirklich einzigartig und mit keinem anderen Ereignis der Weltgeschichte in irgendeiner Weise vergleichbar. Mit seinem geliebten Sohn gemeinsam hat Gott die ganze Welt erschaffen und auch den Menschen nach seinem Ebenbild. Aber der von ihm geschaffene Mensch wurde ungehorsam und untreu. Er musste die Gemeinschaft mit Gott verlassen. Und hier mit Jesus beginnt wieder etwas völlig Neues. Denn durch dieses Kind soll der Mensch aus dem Abgrund der Sünde und des Todes ein für alle Mal herausgerissen werden. Gott selbst leitet mit seinem geliebten Sohn die größte Rettungsaktion der Weltgeschichte ein. Damals in dem kleinen Kaff Bethlehem. Schier unglaublich war die Botschaft, die Josef da im Traum verkündigt wurde. Sie sprengt alle menschlichen Vorstellungen vom Messias. Er wird für unsere Schuld gerade stehen, damit wir nicht in die Verdammnis müssen, sondern das ewige Leben haben können. Josef ist ein Mann des Glaubens. Er glaubt das eigentlich Unglaubliche. Was würdest du sagen, wenn du hören würdest, deine Freundin bekommt ein Kind vom Heiligen Geist? Wie sieht es mit deinem Glauben aus? Bei ganz anderen Dingen, das ist ja gar nicht dein Problem. Was bist du bereit, Gott zuzutrauen in deinem Leben? Was bist du bereit, Gott zu übergeben, abzugeben? Wie weit würdest du mit ihm gehen? Das allein ist Glaube. Gott wirklich ohne Einwände sein Leben anvertrauen. Gott, das Unglaubliche in meinem Leben, das, was ich mir nicht vorstellen kann, das ist dir möglich. Das traue ich dir zu. Auch da, wo alles so ganz unfassbar und unnachvollziehbar wirkt, Gott das Unglaubliche zutrauen. Und schließlich, Josef ist ein Mann des Gehorsams. Weil Josef fest darauf vertraut, dass Gott niemals einen Fehler machen wird, darum kann er ihm auch gehorchen. Der Glaube Josefs erweist sich in seinem Gehorsam gegen Gott. Da wird dieser Glaube tragfähig. Ich kann ja viel erzählen von meinem Glauben an Gott und von dem, was ich alles weiß und ja, was ich Gott zutraue. Aber jetzt muss es gelebt werden. Und der Gehorsam ist auch im Lebensalltag eines Christen für andere Menschen irgendwo erkennbar. Wer sein Leben ganz Gott zur Verfügung stellt, der wird nicht haltlos in seiner Furcht. Der wird nicht haltlos in seinem Kummer und in seinem Schmerz. Der nimmt auch dies alles aus Gottes Hand in der Gewissheit, dass Gott schon weiß, worum er ihm das zumutet. Dass Gott einen Plan mit seinem Leben hat, in dem auch der eigene Kummer, die eigene Angst und der eigene Schmerz einen ganz bestimmten Platz haben. Nicht zufällig über ihn kommen, nicht durch blindes Schicksal über ihn herfallen, sondern Gott weiß, warum er das tut. Warum er mir die Schmerzen nicht wegnimmt. Warum er mir die Angst nicht wegnimmt, vor engen Räumen meinetwegen, wenn das deine Not ist. Oder die Angst vor dem Fliegen oder was auch immer, was deine Not in diesem Augenblick ist. Ein Christ empfindet all das freilich auch wie jeder andere Mensch. Da unterscheidet sich ein Christ nicht von irgendeinem anderen. Aber er bleibt damit niemals allein. Er sucht immer die Nähe Gottes. Bei ihm weiß er sich geborgen und gehalten. Ihm vertraut er seine intimsten Gefühle und Gedanken an. Vor ihm weint er sich aus. Durch ihn lässt er sich trösten und ermahnen. Ihm vertraut er seine Schuld und sein Versagen an. Ja, auch die schlimmsten Gedanken, auch die abartigsten Dinge, sagt er Gott. Bei ihm lädt er ab, was sonst niemand tragen und ertragen kann. Wer so lebt, der verliert auch die Furcht vor den Menschen und Verhältnissen dieser Welt. Der weiß, da ist einer, der ist größer als das alles. Der ist größer als das, was wir Menschen tun können. Der ist größer als das, was wir Menschen entgegensetzen und entgegenstellen, entgegenwerfen können. Dem gehöre ich. Dessen Eigentum bin ich. Er weiß, dass sein Leben einem anderen gehört, der nicht aus dieser Welt ist, aber der diese Welt durchlitten und überwunden hat, durch sein Sterben am Kreuz und seine Auferstehung an Ostern. Wer so lebt, der kann über Gottes Liebe und Größe nicht schweigen. Der wird zum Botschafter Jesu in dieser Welt. Und im Alltag wird er ganz schlicht und einfach nur das tun wollen, was Gott will. Gott, was du willst, das will ich auch. Josef betreibt nun keinen öffentlichen Aufwand mit dem Gehorsam. Wird jetzt auch erzählen können, Mensch du, ich habe einen Traum gehabt, ich will dir mal was erzählen, was ganz Tolles. Er ist weder ins Schwärmen geraten, nachdem er den Traum hatte, noch versank er in stundenlange Meditation. Er schlug weder seine Hände über dem Kopf zusammen, noch begann er einen Freudentanz. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, steht schlicht und einfach da, wortwörtlich, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Schlicht und einfach. Maria, du bist meine Frau, egal was da jetzt gewesen ist. Josef gehorchte ganz einfach, still, unauffällig, nüchtern und voller Vertrauen, dass Gott es recht macht und dass das, was Gott sagt, auch stimmt. Auch wenn es unglaublich ist. Was wirst du jetzt tun, nachdem du verstanden hast, was Gott an Weihnachten für dein Leben getan hat? Wirst du Jesus dein Leben wirklich ohne Einwände anvertrauen? Auch die schrägen Dinge in deinem Leben? Auch die Dinge, die du niemals aufgeben wolltest, weil das absolut wichtig ist für dich, weil das hundertprozentig sein muss? Auch die Dinge, die du festhalten wolltest, die deine Prinzipien sind, die die Grundfesten deines Alltagslebens darstellen? Wirst du Jesus auch da hineinlassen? Wirst du ihm die Generalvollmacht über deine Wünsche, über deine Hoffnungen, über deine Gedanken und deine Gefühle geben wollen? Ja Gott, wenn du das willst, tue ich das. Dann gebe ich meine sämtlichen Prinzipien auf für dich. Wirst du ihm vor allem auch in den Unglaublichkeiten deines eigenen Lebens Recht geben? Auch da, wo nach menschlichem Ermessen kein Ausweg und keine Wende in deinen Nöten erkennbar ist, deine Krankheit, die keine Besserung erfährt? Wirst du auch da sagen, Gott, es ist gut, dass du es so mit mir meinst. Wenn du meine Heilung nicht willst, dann hast du einen anderen, einen besseren Weg mit mir vor. Könntest du so einen Satz aussprechen vor Gott? Um nichts anderes geht es an Weihnachten. Dieses Kind Jesus, das will in dein Herz hinein. Um nichts anderes geht es an Weihnachten. Jesus will in deinem Herzen groß werden. Nicht das kleine Kindchen bleiben, sondern in deinem Herzen der Herr werden, ganz groß werden. Hören, was Gott über Jesus, seinen Sohn, sagt. Er und kein anderer, der als kleines Kind in diese Welt trat, wird sein Volk, das sind die, die ihm gehören wollen, retten von ihren Sünden. Darum geht es an Weihnachten. Hören, was Gott tut durch Jesus. Glauben, dass Gottes Sohn für mich geboren wurde und mein Leben positiv umkrempelt, das heißt von Grund auf neu machen will, und ihm gehorchen. Ja, Herr Jesus, so wie du willst, so soll es geschehen. Jesus in mein Leben aufnehmen und ihm die Herrschaft über alle Bereiche meines Lebens überlassen, dann erst kann es wirklich Weihnachten werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.